Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche wollen wir hier wieder einen spannenden Interviewgast befragen. Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich mal nicht unseren Interviewgast, sondern ich begrüße wie immer an dieser Stelle erst einmal meinen lieben Mitstreiter mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Dir hoffentlich auch. Hallo Marc, hallo ja. Christoph. Unser Gast heute ist ein junger Mann, den wir im letzten Jahr schon mal begrüßen konnten. Da haben wir mit ihm über sein Buch Das Recht an der eigenen Stimme gesprochen und sein wirklich sehr interessanter Lebenslauf hat sich da schon so ein bisschen angedeutet. Darüber wollen wir jetzt dieses Mal mit ihm etwas ausführlicher sprechen. Daher erneut herzlich willkommen, Christoph Engel-Bunsers.
Ganz herzlichen Dank, Michael, ganz herzlichen Dank, Marc, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Sehr gut. Wir hatten das in unserem anderen Video, was wir hier an dieser Stelle natürlich nochmal wärmstens empfehlen, schon so ein bisschen mal besprochen, wie du denn so in die Juristerei gekommen bist. Heute gehen wir der Sache aber nochmal ein bisschen mehr auf den Grund. Irgendwann hatte der noch jüngere Christoph, so möchte ich es mal sagen, sein Abitur in der Hand. Ihm stand also mit anderen Worten die ganze Welt offen. Was wolltest du als erstes machen mit dem Abitur in der Hand?
Also ich wusste eigentlich relativ früh, dass ich Jura studieren wollte.
Aha.
Also als ich ganz klein war, wollte ich Opernsänger werden. Auch das sollte sich ja dann irgendwann bewahrheiten. Und dann während der Pubertät wollte ich Staatsanwalt werden. Und das habe ich dann aber nach der ersten Strafrechtsvorlesung an der Uni Potsdam ad acta gelegt und dachte mir, okay, Strafrecht wird's wahrscheinlich nicht. Und dann war ein bisschen der Wunsch, Diplomat zu werden. Und das habe ich dann ad acta gelegt 2014, als ich ein Praktikum in der Deutschen Botschaft in Paris gemacht habe. Fand das nicht langweilig in dem Sinne, aber ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Mhm. Es war doch ein sehr, ja, sehr geschlossener Kreis von Experts, die in einem fremden Land sind. Und ja, ich habe mir das anders vorgestellt. Es war mir dann doch etwas zu beamtig. Und dann habe ich ja Jura erstmal aufgegeben und bin dann später quasi wieder zweiten Jura-Leben dann zurückgekommen.
Also ganz früh wolltest du Opernsänger werden. Also weiß ich nicht, wie alt stelle ich mir den Christoph davor? War er so irgendwie 10 oder wie alt warst du da, als du gesagt hast, ich will Opernsänger werden?
4, 5.
Okay.
Und war nie in der Oper.
Was hat dich denn an der Oper so begeistert? Weil ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele 4 oder 5 oder 6-Jährige, die sagen, ich will Opernsänger werden. Was gab es da irgendwie ein besonderes Erlebnis, was dich für diese Art von Musik so begeistert hat?
Also kein Erlebnis, an das ich mich so bewusst erinnere, im Unterschied eben dazu, dass ich irgendwie sagte, ja, ich möchte irgendwie Opernsänger werden. Meine Familie ist überhaupt nicht musikalisch oder nicht klassisch interessiert. Ich war aber, als ich klein war, viel bei meiner Oma und vielleicht lief da mal irgendwas nebenbei und vielleicht hat mich das irgendwie gepackt. Ne? Das kann ja durchaus sein, als kleines Kind saugt man ja alles auf. Und das war dann, irgendwie war das immer da und ich habe ja auch sehr früh angefangen, Musik zu machen. Mhm. Also schon bevor ich in die Grundschule kam. Bei den Musimäusen, wo man dann so ein bisschen spielerisch Instrumente entdeckt hat und ein bisschen gesungen hat, ein bisschen sich bewegt hat. Und dann habe ich, als ich in die Grundschule kam, angefangen mit dem Keyboard. Und dann, als ich 9 wurde, mit dem Singen im Chor. Ja, und seitdem, ich bin jetzt 34 kürzlich geworden, also seit 25 Jahren singe ich ohne Unterbrechung. Also die Musik ist immer Teil von mir gewesen.
Okay. Ich habe auch noch ganz kurz, muss ich dazwischen grätschen, weil also das mit dem Opernsänger finde ich deswegen krass, weil die meisten Jungs oder Mädels in dem Alter, die wollen Popstar werden oder sowas, ne? Aber Opernsänger ist dann doch noch schon mal irgendwie sehr bemerkenswert. Aber bei dir muss man ja sagen, du bist in Deutschland geboren und hast auch da dann angefangen zu studieren. Das ist ja nicht ganz unwichtig, das werden wir im Verlauf noch rausstellen. Und zum anderen, was war das Erlebnis in deiner Strafrechtsvorlesung, das nach der ersten Vorlesung dazu gebracht hat? Also okay, Strafrecht wird's auf keinen Fall.
Ich glaube, das lag damals an dem Professor. Also in Potsdam war das damals Professor Küpper. Der ist mittlerweile auch verstorben und recht schnell nach seiner Emeritierung. Und Ja, ich meine, man fängt ja mit Strafrecht AT an, ne? AT1. Und das ist ja
Die
ähnlich wie, wenn
Nichtjuristen,
ich mit
wofür steht das AT? Der allgemeine
allgemeiner
Teil.
Teil, Entschuldigung,
Okay,
Entschuldigung.
allgemeiner Teil.
Da geht es dann so um was ist Vorsatz, was ist Fahrlässigkeit, was ist Täter, wer ist Täter, wer ist Teilnehmer und all solche Sachen. Also man schaut ein bisschen abstrakter auf das Strafrecht und weniger konkret auf die Straftatbestände wie Mord, Totschlag, Körperverletzung. Und das ist ja für den Einstieg einfach schwierig. Ja, das ist ähnlich, wenn ich mit Susanne Hähnchen, sie ist Professorin für bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte an der Uni Potsdam, wir sind befreundet, wenn ich mit ihr spreche. Und sie sagt, naja, schon Savigny hat gesagt, man sollte im Zivilrecht eben nicht mit dem allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuches starten, weil das ist einfach viel zu schwierig und abstrakt. Und wahrscheinlich ist es ähnlich mit dem Strafrecht. Also man verschreckt erstmal die Leute. Und das irgendwie hat mich das, glaube ich, geprägt. Plus, das hat sich dann bestätigt in den folgenden Vorlesungen, dass im Strafrecht, das ist irgendwie alles umstritten. Es gibt hunderttausende Theorien, die man irgendwie wissen muss. Die Rechtsprechung macht es anders, aber das ist an der Uni ja egal. Und man ist da nicht sehr pragmatisch in Deutschland, in der deutschen Ausbildung, sei es drum. Und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Auch das, glaube ich, da war die Erwartungshaltung zwischen Richter Alexander Holt und Barbara Salisch und dem, was dann tatsächlich in der Vorlesung vermittelt wurde, etwas anders.
Okay, ja, das kann ich aber bestätigen. Man hat so eine Erwartung, so jetzt geht's um Mord und Totschlag, jetzt wird's richtig spannend, ne? Genau. Man muss da eine Alterskennzeichnung fast schon dran machen an die Vorlesung und dann kommt erstmal so was Lahmes wie, was ist denn Versuch und wann gibt's die goldene Brücke zum Rücktritt und weiß der Himmel was alles, das stimmt, ja. Okay, aber dann hat sich anscheinend der sehr abgeschreckt, aber nicht nur das Strafrecht, sondern du hast ja nachher auch noch gesagt, dann komplett erstmal mit Jura Pause gemacht. Warum das? Bist ja erstmal nicht zufällig da reingeschlittert, sondern hast dich ganz bewusst ja für Jura entschieden, aus irgendwelchen Gründen und hast dann aber irgendwann gesagt, so, nö, das ist es jetzt doch nicht.
Ja, also vielleicht gehen wir noch 2 Schritte zurück. Also ich habe in Potsdam angefangen, Jura zu studieren und ich wollte immer etwas mit Frankreich machen. Also wir können sicherlich auch lang und breit über meine Faszination für Frankreich sprechen. Und wenn ich kurz ausholen darf, das hat eigentlich, ich glaube, 2001 angefangen. Da lief ein Vierteiler im ZDF, damals war es, glaube ich, Napoleon, mit Christian Clavier, Gérard Depardieu, Heino Ferch hat damals auch mitgespielt. Also ziemlich, ziemlich groß angelegte Filmproduktionen, 4 Teile, wie gesagt, wo das gesamte Leben, also ein bisschen von Napoleon nachgezeichnet wurde. Und meine Mama hat mich damals gefragt, ja, möchtest du den, meine Mama ist Geschichtslehrerin, hat mich gefragt, möchtest du den sehen? Ich wusste ja überhaupt nicht, wer Napoleon ist, ne? Und dann, Christoph, 9 Jahre alt, saß dann da vor dem Fernseher und fand das völlig ganz, ganz faszinierend mit den Schlachten und mit den, also, ne? Also ein bisschen typischer Junge war ich dann doch, so. Und dann wurden dann auch so Merchandising mitgemacht, dann wurden Zinnfiguren verkauft und musste ich die dann natürlich alle haben. Und da fing diese Faszination an für Frankreich. Und das hat sich dann ja auch dort perpetuiert. 2004 bin ich ans Gymnasium, habe dann angefangen, Französisch zu lernen. Und dann über die Sprache bin ich dann dazu gekommen, mich für das politische System zu interessieren. 2007 war Präsidentschaftswahl in den USA. Nicolas Sarkozy hat da gewonnen damals. Und das war so das erste Mal, dass ich über Phoenix das dann mitverfolgt habe. So, und dann stand für mich immer fest, ich möchte irgendwann mal auch in Frankreich leben. Ich möchte irgendwas mit Frankreich machen. Und dann habe ich eben gesehen, dass in Potsdam ein deutsch-französischer Studiengang Rechtswissenschaften angeboten wird. Und habe mich dann eben ganz normal für Jura beworben und eingeschrieben und dann einfach einen Brief geschrieben an den damals zuständigen Professor und habe gesagt, ich möchte gerne zusätzlich noch diese französischen Lehrveranstaltungen besuchen. Und das ist eigentlich ganz unbürokratisch gewesen. Ja, also es gab eine Infoveranstaltung am Anfang des Herbstsemesters, also als das losging. Und dann wurde gesagt, okay, dann und dann sind die Termine. Das waren sozusagen Blockveranstaltungen im französischen Recht parallel zu den deutschen Vorlesungen. Also wir haben quasi 2 Rechtsordnungen nebeneinander studiert. In den ersten 4 Semestern und am Ende des 4. Semesters musstest du, im französischen Notensystem gibt es 0 bis 20, 10 ist bestanden, also etwas logischer als im deutschen Rechtssystem, wo 4 von 18 bestanden ist, was niemand versteht. So, und diese 10 von 20 musste man haben und dann konnte man im dritten Studienjahr, das war sozusagen das dritte Jahr auch im französischen Recht, nach Frankreich, um dann dort an der Pachner-Universität in Nanterre, in Paris, seine Licence zu machen, also seinen Bachelorabschluss. Und deswegen bin ich dann 2014 nach Frankreich gegangen und habe dann dort, ich habe immer im Chor gesungen, wollte dann dort auch in einem Chor singen und habe vorgesungen für einen sehr, sehr guten Chor, semiprofessionell, der auch an der Philharmonie in Paris seinen Stammsitz hat. Wir haben damals übrigens, 2015 war das, die Philharmonie eröffnet und haben wir seit dem Staatspräsidenten François Hollande damals. Also ziemlich guter Chor. Und darüber habe ich dann Gesangsunterricht das erste Mal nehmen können, ab Januar 2014. Und das war eigentlich dann so ein einschneidender Moment für mich. Ja, dass ich festgestellt habe, okay, also da ist irgendwie eine Stimme und da ist ein Bedürfnis, sich singend ausdrücken zu wollen. Und meine Gesangslehrerin hatte da auch sehr viel Vertrauen, sehr viel Unterstützung. Und dann war, wie gesagt, dieses besagte Praktikum im Sommer an der Botschaft in Paris. Und dann gab es so einige Schlüsselerlebnisse, die dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, Jura, okay, kann aber nicht alles gewesen sein.
Okay. Also jetzt hilf uns mal kurz so ein bisschen auf die Sprünge, wenn wir mal so ein paar Dinge einordnen können. Das heißt, du hattest in Deutschland aber quasi in Jura noch keinen Abschluss gemacht. Du warst da quasi noch mit nichts fertig, wenn man so will. Warst dann quasi das eine Jahr in Frankreich, hast dann in Frankreich Jura gelernt, um da dort dann den Bachelor zu machen und hast gleichzeitig viel gesungen und auch noch Gesangsunterricht genommen. Habe ich das so grob richtig eingeordnet?
Genau, also in Deutschland hatte ich damals auf Staatsexamen studiert. Und ich habe, bevor ich nach Paris gegangen bin, ich hatte nach dem vierten Semester alle großen Scheine. Ja, also du hast nach zwei Semestern in der Regel die Zwischenprüfung, die du haben musst. Ich glaube, man kann es bis aufs dritte Semester strecken, wenn man irgendwo durchgefallen ist. Ich glaube, im Zweifel zwar bis zum vierten. Und dann hast du, ich glaube, ab dem dritten Semester kannst du mit den Übungen beginnen. Das sind so fortgeschrittenen Übungen im Strafrecht, im Zivilrecht, im öffentlichen Recht. Und in der Regel hat man die, glaube ich, fertig nach dem fünften Semester oder so. Und ich hatte nach dem vierten alle fertig, so, weil ich gesagt habe, bevor ich nach Paris gehe, will ich das fertig haben, weil wenn ich dann aus Paris zurückkomme, gehe ich, weil Paris ja als Schwerpunktbereich anerkannt worden wäre, gehe ich dann direkt in die Examensvorbereitung. So, das war ein bisschen mein Kalkül. So, aber Pläne ändern sich und Pläne sind dazu da, dass man sie über den Haufen wirft. Es war auch nur geplant, ein Jahr in Paris zu sein. Ich bin dann 2 Jahre geblieben. Ich habe also verlängert und habe dann auch noch den Master in Paris gemacht, also die Maîtrise, Magister könnte man noch sagen. Und habe dann aber dadurch, dass ich eben diesen Teil in Frankreich hatte, trotzdem einen deutschen Abschluss mitnehmen können, nämlich den Bachelor of Laws, den es damals dann schon in Potsdam gab. Also ich bin quasi nicht ohne deutschen Abschluss geflüchtet, sondern habe tatsächlich einen mitnehmen können und habe mich dann parallel zu diesem Magisterjahr in Paris auf die Aufnahmeprüfungen Gesang an verschiedenen Hochschulen vorbereitet.
Okay.
Und schon dort sieht man ein bisschen meinen Drang, einige Sachen immer parallel zu machen und nicht nur eine Sache.
Die wird schnell langweilig anscheinend, ja. Nein, aber Spaß beiseite, diese Gesangsunterricht und Vorbereitung auf eine Aufnahmeprüfung, das ist ja nicht mit 5 Minuten am Nachmittag mal gemacht. Da ist ja durchaus mal die eine oder andere Stunde Übung und Unterricht dann dabei. Wie viel Tage, Zeit, Stunden hast du so in der Woche mit Gesangsunterricht verbracht?
Gesangsunterricht hatte ich einmal in der Woche, dann immer, aber es waren 40 Minuten.
Okay.
Meistens hatte ich irgendwie, die waren am Nachmittag, wenn ich das recht entsinne, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es ließ sich gut vereinbaren mit dem Uni-Alltag. Und dann habe ich dann für mich ein bisschen geübt. Ich hatte natürlich den Chor, wo ich dann dienstags immer Proben hatte. oftmals dann natürlich, wenn wir Konzerte hatten, Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend und Donnerstag, Freitag Konzert oder so, oder auch mal am Wochenende natürlich den ganzen Tag proben. Also das war schon irgendwie, da war ich schon viel am Singen, natürlich nicht immer nur an meinem Solo-Programm, aber am Singen war ich ziemlich viel.
Aber du kannst ja nicht, während du für Jura lernst, gleichzeitig auch noch Singen üben, ne? Also das sind ja schon zwei getrennte Tätigkeiten. Oder hast du das manchmal kombiniert?
Nee, das jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht singend den Vorlesungsstoff mir eingebläut. Das habe ich nicht gemacht. Aber es lässt sich insofern, also man muss sich ja letztendlich das Singen, wenn man das professionell machen möchte, ist es wie Hochleistungssport. Mhm. Ja, und Hochleistungssportler, die haben natürlich so ein bisschen alles, was im Hintergrund passiert, also das Trainieren, und das haben wir auch, ne? Also das Üben zu Hause, unsere Übungen machen. Eben. Und dann das auf der Bühne stehen oder das auf dem Fußballplatz stehen, wo man dann quasi ins Scheinwerferlicht tritt und dann sehen die Leute, ah, okay, das ist das Resultat. So, und das, was im Hintergrund passiert, ist natürlich idealerweise, das heißt idealerweise, es ist eben so, sehr viel länger und sehr viel mehr als das, was dann tatsächlich gesehen wird. So, ist eben so. Aber man muss eben dranbleiben, weil es sind Muskeln, die müssen trainiert werden. Und deswegen ist das sicherlich damals, war es noch nicht so viel, wie es das heute ist. Weil jetzt mittlerweile habe ich natürlich auch meine Technik und weiß, wie mein Instrument funktioniert und kann da sehr autark und sehr flexibel und selbstständig arbeiten. Mhm. Damals war das noch viel mehr so, da brauchte ich noch mehr die Anleitung. Es war viel mehr instinktiv. Also ich bin ein sehr instinktiver Sänger gewesen. Nicht intellektuell, überhaupt nicht. Also für mich Yoga ist intellektuell, Singen überhaupt nicht. Singen ist für mich etwas sehr, sehr Tierisches und sehr Instinktives. Aber natürlich jemand, der einen guten Instinkt hat, einen vokalen Instinkt, der muss trotzdem lernen, wie er sozusagen das Pferd reitet und nicht, dass das Pferd sozusagen den Reiter beherrscht. Den Reiter. Und das braucht Zeit.
Okay, jetzt hast du im Chor gesungen, du hattest jetzt Unterricht und hast jetzt auch gesagt, naja, jetzt habe ich mich natürlich auch noch beworben, weil damit ist man ja noch kein Opernsänger, damit ist man vielleicht ein guter Sänger, aber man ist damit noch kein Opernsänger. Jetzt hast du dich an unterschiedlichen Institutionen noch beworben, um dort dann auch wirklich zum Opernsänger ausgebildet zu werden. Wo bist du dann am Ende gelandet?
In Basel, wo ich seit über 10 Jahren lebe und wo jetzt auch gerade meine Einbürgerung läuft hier in der Schweiz. Ich habe mich damals in Lausanne, auch in der Schweiz, in Basel und in Amsterdam beworben. An den Musikhochschulen. In Lausanne, weil dort meine Gesangslehrerin, die ich in Paris hatte, auch eine Professur hat. In Basel, weil ein Freund von mir sich dort auch bewerben wollte und ich dachte, okay, dann sind wir zum Tag hier auf der Tür dahin. Das war alles sehr nett. Ich habe mich sofort gut mit dem Professor verstanden, auch Bariton. Und ich wollte mit dem Bariton gerne studieren. Ich bin selber auch Bariton. Und dann noch in Amsterdam, weil Amsterdam hatte damals einen ganz guten Ruf. Und ich dachte, okay, dann hast du irgendwie 3 Optionen und dann guckst du mal. Mir wurde auch überall ein Platz angeboten. Und ich habe mich dann aber für Basel entschieden. Einmal natürlich, weil, wie gesagt, ich mit dem Bariton arbeiten wollte. Und ich habe 20 Minuten, nachdem mein Vorsingen fertig war, den Anruf bekommen von Marcel, dann meinem späteren Gesangslehrer, der gesagt hat, okay, Christoph, ich habe das grüne Licht von unserem Direktor. Wenn du willst, du hast den Platz. Und da war mein Vorsingen in Amsterdam, stand noch bevor, am nächsten Tag. Und ich bin dann auch noch nach Amsterdam geflogen, habe das Vorsingen auch gemacht. Und als sie mich dann reingeholt haben, gesagt haben, okay, wir würden Ihnen einen Platz anbieten, habe ich gesagt, es tut mir leid, kann den leider nicht annehmen. Ich gebe den sofort gleich jetzt frei und ich gehe nach Basel. Und das war auch die richtige Entscheidung.
Wenn man jetzt so, ich bin ja überhaupt nicht von diesem Fach, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Jetzt kriegt man an der Hochschule so einen Platz, der Professor ist von einem überzeugt. Wie lange dauert denn dann die Ausbildung noch? Von welchem Zeitraum reden wir dann?
Also es ist auch durch Bologna auf Bachelor und Master mittlerweile umgestellt, auch hier in der Schweiz. Früher war das Diplom, Jetzt ist es, wie gesagt, Bachelor und Master. Ich habe viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die mindestens einen Master noch gemacht haben, also nach dem Bachelor. Viele sogar zwei. Viele sogar zwei Master und dann nochmal eine spezialisierte Ausbildung. Das sind aber vor allem dann Instrumentalisten, also Geiger, Pianisten und so weiter. Also die haben dann noch einen Solo-Master gemacht und dann vielleicht noch einen Kammermusik-Master, also ein bisschen am Ensemble. Aber es ist, man muss sich immer vor Augen halten, gerade wir Sänger, und auch wenn wir über tiefere Männerstimmen sprechen, also Baritöne, Bässe, dann braucht das einfach Zeit. Es braucht Zeit, weil der Körper ist noch nicht fertig. Ja, man baut ja das Instrument. Ja, und zum Instrument gehören nicht nur die Stimmbänder, die man hier hat im Kehlkopf, sondern es gehört der ganze Körper dazu. Mhm. Also der ganze Körper ist ein Klangkörper und das braucht Zeit. Im Übrigen, die Mutation, also der Stimmbruch, ist bei den Männern erst ungefähr um das 30. Lebensjahr so richtig abgeschlossen. Okay. Also das Gröbste ist natürlich während der Pubertät, wo man dann die Jungs so, weil das Gehirn sozusagen noch nicht ganz versteht, was passiert und erstmal alles neu programmiert werden muss, ja, so wie in einem Computerprogramm. Der Code muss irgendwie neu geschrieben werden. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann geht aber trotzdem die Arbeit natürlich immer weiter, weil der Körper verändert sich. Bei Frauen beispielsweise, wenn sie dann schwanger werden und Kinder bekommen, das verändert das gesamte Gefühl im Unterbauch logischerweise. Das heißt, oftmals brauchen sie dann auch 3, 6 Monate, es kommt wirklich drauf an, bis dann wieder erstmal ein Gefühl für die ganze Stütze und die Stützmuskeln im unteren Bauch zurückgewonnen wird. Also es passiert einfach immer sehr, sehr viel im Körper und diese Entwicklung müssen wir irgendwie mitgehen. So, und wenn wir junge Sänger sind, sind wir sehr, sehr, sehr stürmisch. Wir wollen sehr viel machen, wir wollen sehr viel singen und manchmal ist der Körper und das Instrument sind noch nicht bereit dafür. Ja, und das braucht einfach Zeit. Ich denke, 5 Jahre sind auch nicht genug. Ich meine, ich bin jetzt 10 Jahre professionell dabei und ich fange jetzt eigentlich an, dass ich sage, okay, ja, jetzt so langsam weiß ich, was ich tue und ich kann eine sehr, sehr stabile Leistung jeden Tag abrufen. Ja, also so diese 10.000 Stunden, von denen man immer spricht, das ist in der Musik auf jeden Fall so.
Jetzt habe ich tausende von Fragen, aber wir müssen ja gleich auch noch ein bisschen auf das Rechtsthema zurückkommen, aber jetzt hilf mir mal so ein bisschen auf die Sprünge, ich meine, vielleicht willst du es auch nicht beantworten, ist dann auch in Ordnung, aber du warst jetzt in Paris, bist jetzt von dort aus nach Basel gegangen und jetzt redet man ja immer von Musikern, irgendwie brotlose Kunst, aber das muss ja irgendwie auch alles bezahlt werden. Also Paris ist jetzt nicht gerade die günstigste Stadt auf diesem Planeten. Die Schweiz per se ist nicht besonders günstig, um da zu leben. Und du gehst jetzt nach Basel, um da Musik zu studieren, weil dir das so wahnsinnig viel Spaß macht, aber wie hast du das alles finanziert? Wo kommt die ganze Knatter her? Sind deine Eltern so reich? Hast du irgendwo mein Köfferchen Gold gefunden?
Meine Eltern sind Lehrer.
Ja, der eine sagt so, der andere sagt so.
Also haben zumindest viel Tagesfreizeit.
Es war zumindest immer schön, mit den Eltern gemeinsam Ferien zu haben. Das ist ein großes Privileg. Mhm. Also natürlich, ich hatte immer die Unterstützung meiner Eltern. Mhm. Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich hatte in den ersten 4 Jahren hatte ich aber auch ein Stipendium. Mhm. Mhm. Auch als ich dann, also ich war in der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mhm. Und war dann, als ich in Paris war, hatte ich auch von der Deutsch-Französischen Hochschule hatte ich auch Förderung. Mhm. Ja. Und als ich dann in Basel war, habe ich eigentlich auch gearbeitet neben dem Studium. Also ich habe in der Espresso-Bar gearbeitet, 5,5 Jahre. Mhm. Und genau, also Unterstützung meiner Eltern und dann Stipendium und selber aber auch gearbeitet.
Okay, das finde ich ja grundsätzlich immer gut. Da weiß auch jemand, wie gearbeitet wird, wenn er irgendwann mal im Berufsleben steht.
Also das ist der Job, den ich bislang am längsten hatte. Also weil Ja, das war gut. Und ich hatte da die Nachmittagsschicht, war immer alleine. Und dann kamen die Leute, ne, Schweizerdeutsch. Und dadurch habe ich mich natürlich auch gut dann einhören können ins Schweizerdeutsch. Das war eine gute Erfahrung einfach. Es war nicht jeden Tag, ne, weil
Ja,
ein
ja.
Student darf ja irgendwie 15 Stunden in der Woche arbeiten und mehr
Ja.
nicht. Aber vor allem habe ich dann die Wochenendschichten gemacht, die wollte ja niemand, und vor allem nicht am Samstag oder Sonntagnachmittag, so, also hat Christoph die dann gemacht, aber war völlig okay. Und da habe ich dann, es war am Badischen Bahnhof, das ist der deutsche Bahnhof in Basel, da habe ich dann, wie gesagt, Kaffee verkauft, Zigaretten verkauft, Lose verkauft, Sandwiches verkauft, Gebäck verkauft, Bier verkauft, saß da die Leute da und also dann geputzt und also es war gut.
Hätte ich jetzt gesagt, der Barista mit dem Bariton.
Genau.
Jetzt hast du ja irgendwann deinen Abschluss gehabt an der Musikhochschule, also mit dem Bachelor, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Und jetzt ist ja quasi eigentlich
Und
so
den
ein
Master
bisschen,
dann.
oh Master, Entschuldigung, mit dem Master, also wirklich viel auch investiert in diese Passion, Opern singen. Das ist ja dann auch eine Berufung und das kann ja dann auch zu einem Beruf werden. Aber jetzt sitzen wir hier, weil du Jurist bist und auch Jurist an deinem Türschild stehen hast. Wie kam denn jetzt nochmal der Weg zurück zur Juristerei und, oder andersrum gefragt, warum singst du jetzt nicht als Bariton diese Woche in New York und nächste Woche in Sydney im Opernhaus?
Also, ich hatte während meines Studiums schon gute Engagements. Ich war im Opernstudio in Lyon an der Oper. Und das war natürlich dann auch geplant, wie das so ist für junge Sänger, so der klassische Weg, Opernstudio, vielleicht Ensemble und dann irgendwann freischaffend. Und als ich dann in meinem letzten Semester war, 2020, war Covid. Und das war, ich meine, für uns alle schwierig, aus dem einen oder anderen Grund, aber für Musikschaffende besonders, ne, Kulturschaffende. Und das heißt, Vorsingen wurden abgesagt, Theater waren zu und ich wusste ja nicht, wann das vorbei sein wird. Und ich bin auch nicht der Typ, der darauf warten wollte. Und deswegen stellte sich so ein bisschen die Frage, okay, was machst du jetzt? So ein bisschen perspektivisch, ne? Natürlich auch vor dem Hintergrund, du willst jetzt irgendwie deinen Eltern nicht ewig auf der Tasche liegen. So. Und der Job in der Espresso-Bar, der kann es jetzt auch nicht sein für die nächsten 25 Jahre.
Klar.
Ist ein ehrenwerter Job, ne? Aber ist jetzt nicht das, worauf ich hingearbeitet habe. So. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie habe ich auch gespürt, ich habe ja 5 Jahre gar nichts mit Jura zu tun gehabt. Ich habe das ja 2015 wirklich in die Ecke gestellt und gesagt, okay, tschüss. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder, aber wenn nicht, dann ist auch okay. Und aber dieses innere Bedürfnis nach so ein bisschen, ja, wieder diese ein bisschen intellektuelle Herausforderung, die ich eben nicht in der Musik suche. In der Musik suche das so wie was anderes. Das wurde dann irgendwie wieder stärker und dann dachte ich, okay, vielleicht ist der Moment gekommen, jetzt nochmal irgendwas zu suchen im juristischen Bereich, wo du dich weiterbilden kannst, aber mit Bezug zur Musik und zur Kultur. Und dann bin ich eben zu diesem Joint Degree LLM MBA gekommen, eigentlich berufsbegleitend, ne? Das ist quasi postgradual. Digital Media Law and Management und wo ich dann Medienrecht, Urheberrecht und diese ganzen Sachen lernen konnte, wo ich dachte, okay, das ist spannend. Also das kann ich mir vorstellen. Und es hat Bezug zu dem, was ich tue. Und ich singe ja nach wie vor. Also ich habe ja nicht aufgehört damit. Ich stehe im Moment nicht oft auf der Bühne. Das hat einfach Zeitgründe. Aber ich übe für mich viel, ich probe mit Pianisten, erarbeite Repertoire und habe nach wie vor einen sehr hohen und professionellen Anspruch an mein Singen. Aber mein Ego braucht es nicht, dass ich dafür jede Woche auf der Bühne stehen muss. Ja, weil der Moment wird irgendwann vielleicht wieder kommen. Aber ich habe Zeit. Ich bin 34, ich habe als Bariton, ich habe Zeit. Man steht so im Saft zwischen Mitte 40 und 60. Also ich meine.
Okay.
Deswegen ist jetzt eigentlich ein bisschen die juristische Karriere, wenn man es so bezeichnen möchte, die steht jetzt im Vordergrund. Auch weil ich Spaß daran habe, weil ich Lust habe, auch auf das Unternehmersein, weil ich was bewegen möchte. Mein Opa war selber Unternehmer und ich wollte immer auch was Eigenes schaffen. Und deswegen ist das jetzt einfach der Moment. Also ich bin da auch ein bisschen intuitiv und schaue, was kommt auf meinen Weg und ergreife dann diese Gelegenheiten auch, ja, und mache dann was draus. Und deswegen nach wie vor Sänger im Herzen und auch in der Stimme, aber eben auch Rechtsanwalt.
Okay, jetzt hast du gesagt, was du jetzt da quasi noch für ein Aufbaustudium gemacht hast. Also nicht, dass es ja für dein tägliches Leben wahrscheinlich im Moment wichtig wäre, aber ein erstes, zweites Staatsexamen in Deutschland hast du nicht, korrekt? Das heißt, in Deutschland könntest du jetzt nicht das Rechtsanwaltsklingelschild aufhängen.
Doch, könnte ich.
Okay.
Ich darf auch im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit im deutschen Recht beraten.
Ah, okay.
Und vertreten. Ich bin in der Rechtsanwaltskammer Koblenz als Dienstleister europäischer Rechtsanwalt eingetragen. Okay. Hab auch einen BEA-Zugang, also quasi fast gleichgestellt, aber ich muss dort unter meinem Heimattitel, und mein Heimattitel ist Avocat la Cour, also ich bin französischer Anwalt, also ursprünglich, muss ich auftreten, aber die Idee ist schon, dass ich dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, die Eignungsprüfung mache und darüber kann ich dann quasi eine Vollintegration bekommen und darf mich dann auch Rechtsanwalt nennen. Ich habe das mit der Vollintegration in der Schweiz schon gemacht, also ich bin sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz voll zugelassen. In Frankreich, wie gesagt, als Avocat, hier in der Schweiz, in Basel-Stadt als Advokat, darf aber schweizweit praktizieren. Und für mich ist das aber in der Schweiz, also ich habe die Eignungsprüfung gemacht, noch im alten Jahr, relativ zügig nach meiner Zulassung in Frankreich. Für mich war das aber auch nicht nur ein wirtschaftlicher Grund, sondern auch ein Integrationsgrund. Ich finde, ich bin seit über 10 Jahren hier und für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass ich hier auch die Zulassung mache. Mhm. Und genau.
Aber in Deutschland, was ist das dann für eine Zusatzprüfung? Welcher Form und welchen Zeitrahmen nimmt das in Anspruch dann?
Also in Deutschland sind das in der Regel 2 schriftliche Prüfungen, Pflichtfach Zivilrecht und dann kannst du noch wählen, Handelsrecht oder Arbeitsrecht oder Strafrecht oder öffentliches Recht. Und dann musst du eine von diesen 2 Prüfungen bestehen, die werden auch nicht benotet, ist nur bestanden oder nicht bestanden. Und dann, wenn du eine bestanden hast, gibt es eine mündliche Prüfung, wo dann das abgedeckt wird, was du quasi nicht durch die schriftlichen abgedeckt hast. Mhm. Also wenn du zum Beispiel als Wahlfach Handelsrecht hattest, dann musst du in der mündlichen Prüfung entweder Strafrecht oder öffentliches Recht nehmen. Und dann Berufsrecht wird geprüft. Und dann kannst du dich dann ganz normal eintragen lassen in die Rechtsanwaltskammer deiner Wahl. In Koblenz bin ich deshalb eingetragen, weil für die Dienstleister der europäischen Rechtsanwälte gibt es je nach Land spezifische Rechtsanwaltskammer, die zuständig sind. Okay. Für Frankreich und Luxemburg ist das Koblenz.
Ja, okay.
Okay. Und ich glaube, ich war auch der erste Fall, ja. Also, weil die meisten machen es natürlich über die Niederlassungsfreiheit, weil die haben dann in Deutschland ihren Geschäftssitz. Mhm. Also beispielsweise deutsch-französische Kanzleien gibt es ja doch einige. Mhm. Kiviv beispielsweise, die haben einen Sitz in Köln und in Paris und Lyon. Und dann gibt es natürlich auch französische Anwälte, die dann aber in Deutschland auch niedergelassen sind. Und die sind dann Avocat à la Cour oder Avocat, je nachdem, wo sie sich eingetragen haben lassen, und sind dann quasi im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, praktizieren sie, weil eben Kiviv eine Niederlassung in Deutschland hat. Mein Geschäftssitz ist in der Schweiz. Mhm. Ich habe keinen Geschäftssitz in Deutschland. Ich habe nur Zustellbevollmächtigte, aber ich habe keinen Geschäftssitz. Deswegen kommt für mich nur die Dienstleistungsfreiheit in Betracht.
Mhm. Okay. Gut. Jetzt haben wir quasi so ein bisschen den Business Case. Aber jetzt gehen wir mal so auf dein Tagwerk. Was liegt denn so tagtäglich auf deinem Schreibtisch, Schrägstrich? Was sind denn im Moment so hauptsächlich, jetzt lassen wir mal das Musikalische außen vor, nur das Juristische deine Betätigungsfelder.
Ja, also die Kanzlei ist ganz, ganz neu. Was ich tue, ist IP-Recht, also Intellectual Property, Markenrecht, Urheberrecht, Designrecht und dann so ein bisschen was noch dann annexmäßig dazugehört, sicherlich Persönlichkeitsrecht, das ist Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, eben auch wegen der Stimme und wo sich im Moment sehr, sehr viel tut. Und ich mache das spezifisch für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Mhm. Das heißt, Musiker natürlich, aber zu KOK, das sind mehrere Teilmärkte, gehört beispielsweise auch Architektur dazu, da gehört Design dazu, da gehört Film dazu, also ganz, ganz verschiedene Bereiche. Wenn man es noch etwas weiter fassen möchte, so ein bisschen gehört natürlich auch Mode, Gastronomie, gehört auch dazu. Also das ist so ein bisschen, das ist meine Zielgruppe und das, was ich quasi dann mache. Die Kanzlei ist ganz neu, das heißt, ich bin dabei, das aufzubauen. Im Moment als One-Man-Show tatsächlich, wenn es dann irgendwann mal läuft, wäre es natürlich toll, auch noch Leute zu haben, Mitstreiter zu haben, die für die Kultur- und Kreativwirtschaft genauso brennen, wie ich das tue. Mhm. Und was ich im Moment tue, ist so ein bisschen eine Mischung aus natürlich Rechtsberatung und Rechtsvertretung. Sind da mal natürlich Markensachen mit dabei, Urheberrechtsgeschichten. Aber auch ein bisschen im Lobbyismusbereich. Und ich habe auch kein Problem, den Begriff Lobbyismus in den Mund zu nehmen, weil Lobbyismus ist per se nichts Schlechtes. Kommt halt drauf an, für wen man lobbyiert. Mhm. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt für Philip Morris lobbyieren würde, würde ich, glaube ich, nicht mehr in den Spiegel schauen können, weil ich selber auch ganz strikter Nichtraucher bin. Obwohl ich Zigaretten in der Espresso-Bar verkauft habe und manchmal auch einen flotten Spruch dann gebracht habe, wenn ich es über die Theke geschoben habe. Das kam dann mal gut, mal weniger gut an, aber ist egal. Aber ich brenne für meine Zielgruppe. Ja. Der Begriff des Brennens wird immer groß verwendet, aber ich gehöre ja zu dieser Zielgruppe so und bin ja selber auch Teil von denen und glaube einfach, dass sie nicht genügend Leute haben, die für sie eintreten. Und deswegen habe ich beispielsweise meine Kanzlei, die ist als GmbH eingetragen hier in der Schweiz, ins Transparenzregister der Europäischen Kommission auch eintragen lassen, damit ich eben auch lobbyistisch tätig sein kann. Ich kann mir jetzt auch meine Akkreditierung fürs Europäische Parlament abholen. Das heißt, da gibt's, glaube ich, gerade jetzt auch im Moment sehr, sehr viel Potenzial und sehr viele Möglichkeiten. Und die Idee ist wirklich dann, so eine One-Stop-Shop irgendwann zu haben. Die Leute kommen aus der KOK, weil sie nicht nur ein rechtliches Problem haben, sondern weil sie als Verband beispielsweise oder als Gewerkschaft sich sagen, naja, wir brauchen auch irgendwie jemanden, der uns versteht und der auf politischer Ebene uns ein bisschen unterstützen kann. Und sei es für Stellungnahmen, sei es eben auch direkt Strategien zu entwickeln. Und da bin ich auch in Deutschland mit einigen Verbänden in Kontakt, für die ich ab und zu mal auch was mache. Und da ist schon die Idee, das in der Zukunft auch etwas weiter auszubauen.
Okay, also klare Zielrichtung. Bei der Aufzählung der Rechtsgebiete jetzt gerade habe ich zwei Sachen vermisst, nämlich das Datenschutzrecht und das KI-Recht, weil die Stimme natürlich ein biometrisches Merkmal ist, das heißt auch ein personenbezogenes Datum. Und auf der anderen Seite KI, ein großes Thema natürlich ist, Stichwort Cloning von der Stimme und Deepfakes im Audiobereich. Ja. Würdest du sowas auch machen oder sagst du, nee, da verweise ich an Kollegen?
Also KI-Recht ist für mich kein Rechtsgebiet wie Urheberrecht oder Patentrecht oder Designrecht. Das ist eine Querschnittsmaterie, so wie das Medienrecht auch. Ne? Ja. Also klar, alles das, was in Verbindung ist damit, also was auch Bezug hat zu Urhebern, was Bezug hat zur Stimme. Klar, das mache ich natürlich auch. Ja. Das Datenschutzrecht habe ich jetzt nicht gesondert genannt. Sicherlich ist das nicht mein Hauptschwerpunkt. Aber wenn es spezifische Aspekte gibt, eben in Bezug auf die Stimme, dann mache ich das auch. Da habe ich ein bisschen Expertise, habe ich da schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich wäre ein externer Datenschutzbeauftragter für eine Firma oder so. Das ist jetzt nicht meine erste Priorität. Wenn das Mandanten möchten, dann würde ich sagen, okay, müssen wir schauen, wie ich das abdecken kann mit der Kompetenz. Sonst würde ich eben dann an so kompetente Kollegen wie dich verweisen, Michael.
Danke,
du hast das ja fast mit der Muttermilch aufgesogen.
Das war sowas gar nicht intendiert, die Frage, aber danke für den Rückpass. Nein, aber das ist vom Use Case her natürlich auch sehr eng zugegebenermaßen. Ne? Also der Blick auf das Datenschutzrecht über die Stimme, weil es ein biometrisches Datum ist, kann ich mir in der Praxis schon den einen oder anderen Anwendungsfall denken, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was die meisten Unternehmen zu 90% den ganzen Tag im Datenschutz für Probleme haben, sondern da sind dann andere Probleme eher zu lösen. Und das mit der Stimme ist dann eher wahrscheinlich ein Spezialanwendungsfall.
Genau, und ich mache die Überlegung war schon, ich habe auch mit dem Business Coach zusammengearbeitet, wir haben so ein bisschen überlegt, okay, wie gleisen es auf. Und am Anfang war schon die Überlegung, mache ich es jetzt wirklich alles komplett nur auf die Stimme? Und dann habe ich gesagt, irgendwie der Markt ist dann vielleicht, ne, vielleicht wird es das. Also ich meine, wenn am Ende 90% meiner Mandanten zu mir kommen, weil sie ein Stimmthema haben, dann ist es das. Wenn es nur 10% sind oder 5% und 60% kommen zu mir, weil sie sind Maßschneider und wollen irgendwie ihr Business aufbauen, dann ist es das. Also das wird mir die Zukunft zeigen, aber ich habe eine ganz klare Positionierung und ich habe auch einen ganz klaren Ethos, dass ich sage, okay, ich stehe auf der Seite der Kunstschaffenden und der Kulturschaffenden, ob wenn dieser Begriff ein bisschen negativ konnotiert ist, aber das ist meine Richtung. Also meine Richtung ist nicht Netflix. Meine Richtung ist nicht OpenAI. Ja. Es können schon Startups sein aus im Bereich Creative Tech oder so oder Culture Tech. Wenn sie aber den Anspruch haben, beispielsweise ein nachhaltiges Vergütungsmodell für Künstlerinnen und Künstler zu entwickeln, unter Achtung ihrer Rechte, dann sage ich, be my guest. Aber die KI-Unternehmen, die Urheberinnen und Urheber und Interpreter und Interpreten nur als Datenfutter ansehen, die werde ich nicht unterstützen.
Also Microsoft muss gar nicht anrufen, okay.
Aber stehst du also auf der Seite der Guten, nicht auf der dunklen Seite der
Macht. Das ist ja mal eine Frage der Perspektive. Also ich meine, Microsoft und Netflix denken auch, dass sie auf der Seite der Guten stehen. Und das ist ja auch okay. Also ich meine, jeder hat seine Rolle und jeder hat seinen Platz. Aber es wäre einfach auch unglaubwürdig, wenn ich als Sänger selber dann plötzlich sage, okay, ich so die Philip Morris-Seite eingehe. Und es geht viel um Authentizität, es geht viel um Vertrauen, es geht viel um Glaubwürdigkeit. Und ja, in meinem Alter, glaube ich, darf man auch noch ein bisschen einen ethischen Anspruch haben.
Absolut.
Und ich hoffe, dass ich mir den auch bewahren kann.
Ich wollte gerade sagen,
wir reden vielleicht in 20 Jahren nochmal. Wir reden in 20 Jahren nochmal und dann schauen wir, wo ich gelandet bin. Aber ich mache das ja nicht nur, klar will ich damit auch Geld verdienen. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich nur ein guter Mensch bin. Aber es ist eben nicht nur, dass ich geldgetrieben bin, sondern ich möchte wirklich auch was bewegen und ich möchte den Menschen helfen. So. Und dass das natürlich jetzt nicht die Branche ist, wo ich jetzt zwingend Millionen einfahren werde, ist okay. Ja, so. Und dann hätte ich ja auch Banken oder Kryptorecht machen können. So. Habe mich aber nicht dafür entschieden.
Ja. Aber ich prognostiziere mal, dass hier trotzdem in Zukunft nicht langweilig werden wird, weil allein das Thema Stimme und Manipulation oder Cloning durch KI, im Grunde könnten ja demnächst Scharen von Synchronsprechern und Schauspielern bei dir Schlange stehen, und weil sie definitiv früher oder später ein Problem haben werden. Das sehen wir jetzt schon in Hollywood, die das Ganze schon jetzt planen, durch KI dann zu ersetzen und eben keine Synchronsprecher mehr zu beschäftigen zum Beispiel.
Wir sehen es in Deutschland auch, ne, mit Netflix, mit diesen Buyout-Verträgen, wo die Synchronsprecher jetzt doch zum Teil auch das boykottieren. Plus, es kommt ja hinzu, dass ich ja theoretisch auch drei Märkte abdecken kann. Ne, die Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und ich sage ja ganz bewusst, ich bin kein Generalist. So, also ich mache jetzt nicht Familienrecht und Erbrecht und Arbeitsrecht. natürlich, es gibt in der KOK gibt es immer auch arbeitsrechtliche Themen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also NV Bühne in Deutschland, solche Sachen. Ne? Also wenn man dann Tarifverträge hat mit Theatern, mit Gästen und so weiter. Wenn man mit Gewerkschaften zu tun hat, die haben natürlich auch immer arbeitsrechtliche Themen. Aber die sind dann spezifisch auf eine Branche zugeschnitten. Und das ist okay. Und ich glaube auch gerade in solchen Bereichen wie, wenn man dann auch das Markenrecht nimmt beispielsweise, was international relativ gut harmonisiert ist schon. Im Urheberrecht haben wir es ein bisschen weniger, zwar in der EU, aber es gibt immer noch viele nationale Unterschiede, gerade im Urheberpersönlichkeitsrecht. Aber das ist irgendwie möglich. Das kann ich irgendwie verantworten, weil als Anwalt haben wir auch irgendwie, ja, eine Berufshaftpflichtversicherung nicht umsonst. Ja, also ich sage jetzt nicht bewusst, ich mache 3 Länder und ich kann alles. Überhaupt nicht.
Das funktioniert auch nicht.
Ja. So. Aber ich habe irgendwie in 3 Ländern studiert und gearbeitet und bin relativ gut darin, mich in Sachen einzuarbeiten, die unbekannt sind für mich. Mhm. Und das lernt man ja als Jurist, eine gewisse Methodik dann zu haben und die anzuwenden.
Ja. Gut, so ein bisschen Blick auf die Uhr. Kommen wir jetzt mal langsam, aber sicher so auf die Zielgeraden für das heutige Interview. Michael, hast du noch eine spannende Frage an den Christoph? Ich bin mit meinen Fragen durch.
Wir haben ja schon ganz, ganz viel besprochen. Wir hatten ja im ersten Video, wo du primär über dein Buch gesprochen hast, wo wir aber auch schon ein bisschen was über dich erfahren haben. Ich glaube, das Bild ist ganz rund. Deine Tätigkeit haben wir besprochen und dann, was die Zukunft dann bringt, das werden wir dann tatsächlich sehen. Ich glaube, dass dir nicht langweilig werden wird. Du scheinst einen klaren Plan zu verfolgen und ich denke mal, dass der auch in der einen oder anderen Weise aufgehen wird. Und wenn es mit Jura nicht klappt, dann kannst du ja immer noch wieder Opernsänger werden. Also insofern mache ich mir da sowieso keine Sorgen um dich.
Aber also wenn es mit der Firma nicht klappt, könnte ich mich auch sicherlich immer wieder anstellen lassen. Auch das wäre kein Problem.
Eben.
Aber ja.
Ganz genau.
Aber in Brasilien sagt man so ein Mano do Céu, also so nach dem Motto, ne, let's hope, ne, dass alles gut geht.
Ja.
Und das tue ich. Da
bin ich sehr guter Dinge. Kannst du denn aus deinem Lebenslauf, der jetzt nicht wirklich typisch ist für auch nicht speziell nicht für einen Juristen, ja, du hast ja dann irgendwann den Bogen wieder zurückbekommen, kannst du da irgendwelche Tipps ableiten für andere Leute, die sagen, ich will einen ähnlichen Bereich, vielleicht Datenschutz, vielleicht Urheberrecht, aber das, was der Christoph macht, das klingt total spannend, sowas will ich auch machen. Hat dir denn dieses, ich sag's mal hin und her, also erstmal Jura, dann Musik, dann wieder Jura, hat dir das eher geholfen oder hast du gesagt, na, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Zeit mit vergeudet, ich hätte schneller zum juristischen Ziel zum Beispiel kommen können, wenn ich jetzt nicht nebenbei noch Musik gemacht habe, oder ist das was, wo du sagst, das hat mich total genau an das Ziel gebracht, wo ich jetzt bin und das ergänzt sich auch super für mich. Das hat mich also nicht wirklich aufgehalten. Also kannst du irgendwelche allgemeinen Tipps ableiten aus deinen Erfahrungen?
Also die Frage ist spannend und sie ist wichtig und sie ist gut. Die kurze Antwort ist ja. So. Es kommt jetzt alles zusammen und plötzlich ergibt alles Sinn. Und vor 5 Jahren dachte ich, okay, das, was jetzt passiert, da kann irgendwie was Gutes draus werden. Aber es war noch alles so in der Bewegung. Und jetzt plötzlich wird alles zusammengeführt und ergibt Sinn. Mhm. Und jetzt ergibt es auch, glaube ich, auch wenn man von außen drauf schaut, Sinn für jemanden, der das sieht und sagt, okay, der ist Sänger, der ist Jurist, bringt beides zusammen. Mhm. Aber das habe ich nicht geplant. Mhm. Und das ist eben das, was ich vielleicht, also ich möchte keine Tipps geben, sondern Leute ein bisschen vermessen, aber letzten Endes, so, das Leben ist eine Straße und es gibt Abzweigungen, so, und es kommen Dinge oder Menschen auf den Weg. Und ich glaube, man muss immer offen sein für diese Opportunitäten, für diese Gelegenheiten. Mhm. Und sich nicht sagen, ich habe jetzt meinen Plan und den ziehe ich jetzt durch und ich schaue nicht nach links und nach rechts und es ist mir völlig egal, weil man verpasst vielleicht auch vieles. Vielleicht auch nicht, aber man weiß es eben nicht so. Und alles, was so passiert ist in den letzten 15 Jahren, das Einzige, was davon geplant war, war, dass ich Jura studieren wollte. Mhm. Und alles andere ist auf den Weg gekommen. Und deswegen sage ich einfach offen dafür sein. Und wenn man so einen inneren Drang hat und sich sagt, ich möchte gerne noch, ich habe gestern mich mit jemandem getroffen, ganz, ganz smarter Typ, der gerade promoviert hat, jetzt seine Anwaltsausbildung macht und aber auch ganz kreativ ist, Musik macht, jetzt angefangen hat, ein Science-Fiction-Buch zu schreiben. Ich habe zu ihm gesagt, hey, weißt du, mach das einfach. Ne? Das ist, du willst ja nicht irgendwie in 40 Jahren zurückschauen und sagen, ah ja, das hätte ich auch gerne gemacht und das. Und genauso ist es mit der Musik. Das war 2014, 2015 war das mein Zeitfenster. Danach wäre es zu spät gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland, mache das Staatsexamen und so weiter und so fort und mache dann vielleicht auch Musik. Nein, es war das Zeitfenster und da bin ich rein und das hat geklappt und dann wieder zurück, jetzt mit dem Anwalt. Das hat auch irgendwie gepasst, das war auch ein Zeitfenster und jetzt bin ich 34, klar, ich habe 2 volle Studien. Manche sind in dem Alter schon Partner in der Kanzlei, aber ja, ich meine, dafür habe ich andere Sachen und ich bin nicht weniger zufrieden und die Rechnung wird immer am Ende gemacht. Und deswegen schauen wir mal, wenn es dann soweit ist.
So ist es. Und ich glaube auch, du hast ja mit dem Recht an der eigenen Stimme dir ein sehr starkes Nischenthema ausgesucht, was, wenn wir noch 5 Jahre zurückgehen, damals noch gar nicht irgendwo auf dem Tableau war, jetzt durch KI natürlich mehr in die Medien kommt und in die Diskussion. Ich glaube aber gar nicht, dass das ein großes Problem ist. Ich glaube, dass es auch sonst, dass man auch in der Nische sich sehr gut und wohlfühlen kann. Wenn man das gerne macht und wenn es einem Spaß macht, ne, dann ist es überhaupt kein Problem zu sagen, okay, was weiß ich, das und das Thema ist jetzt gerade en vogue, das machen alle, aber das interessiert mich nicht. Ich mache das, auch wenn es ein kleines Nischenthema ist.
Hm? Ja,
gut.
Ja.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns heute etwas über deinen Lebensweg erläutert und erzählt hast. Spannend, wie ich persönlich finde. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du magst, darfst du gleich auch gerne noch das Schlusswort sprechen. Bevor wir allerdings zu deinem Schlusswort kommen, erst einmal der Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört oder zugeschaut haben. Ich bin mir ziemlich sicher, da auf welcher Plattform ihr uns auch immer gehört oder gesehen habt, kann man Daumen nach oben geben, kann man Sternchen geben. Dort kann man mit Sicherheit auch kommentieren. Über all das würden wir uns sehr freuen. Das ist so der allgemeine Social-Media-Aufruf am Ende oder am Anfang oder wann auch immer man das jedem Video beifügt. Aber wir sind jedenfalls jetzt am Ende. Christoph, du darfst gerne, wenn du magst, noch ein paar letzte Worte sagen.
Ich durfte so viel heute reden, deswegen mache ich es ganz kurz und bedanke mich herzlich bei euch für die Einladung. Und ja, schauen wir mal, ob wir uns irgendwann wiedersehen.
Bestimmt. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.